Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit André Hatting.
Und der sagt herzlich willkommen und freut sich, dass Sie dabei sind. Gorleben. Dieser Ort, der war jahrzehntelang sowas wie ein Synonym für Atommüllendlager. Das ist aber seit ein paar Jahren anders, denn der Salzstock in Niedersachsen ist nur noch eine mögliche Stelle. Auf so einer weißen Landkarte prüfen Experten seit 2013 Orte in der gesamten Republik. Motto: Deutschland sucht den Superstandort. Wo ist der Atommüll wirklich sicher? Auch nach Hunderten, womöglich Tausenden Jahren. Denn wir wissen alle, Radioaktivität strahlt und strahlt und strahlt. Bis 2031 soll dieser perfekte Ort gefunden sein. Ein Drittel dieses Countdowns ist also schon runtergezählt. Und unser Niedersachsen-Korrespondent Alexander Budde hat mal recherchiert, wie weit die Experten eigentlich mit ihrer Suche sind. Und er fängt dort an, wo das Thema Atommüllendlager angefangen hat.
Im April dieses Jahres durften zum letzten Mal Besucher in das Erkundungsbergwerk Gorleben einfahren. Hier im Landkreis Lüchow-Dannenberg, einer strukturschwachen Region im Osten Niedersachsens, haben Geowissenschaftler seit Ende der 70er Jahre untersucht, ob der Salzstock von Gorleben als mögliches Endlager für hochradioaktiven Atommüll geeignet wäre. Im Förderkorb geht es unter Tage. 2013 wurden die Erkundungen eingestellt. Es war ein politisches Signal. Bund, Länder und Parteien haben einen Neustart bei der Endlagersuche versprochen.
Gorleben ist Teil der weißen Landkarte Deutschlands. Das heißt, wir sammeln kein weiteres Wissen mehr über den Standort. Wir machen keine Erkundung.
Thomas Lautsch ist technischer Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE. Das privatrechtlich organisierte Unternehmen im Besitz des Bundes ist mit einem ganzen Bündel komplexer Aufgaben betraut. 4 Endlagerprojekte gab es bisher. Die beiden Bergwerke Morsleben und Asse 2, wo schwach- und mittelradioaktive Abfälle lagern, sind einsturzgefährdet. Schacht Konrad, das bereits genehmigte Endlager für Abfälle ohne energiereiche Strahlung, soll 2027 in Betrieb gehen. Auch für den Rückbau in Gorleben ist die BGE verantwortlich.
Gorleben muss jetzt warten, was in der nächsten Stufe, wenn die Ausschlusskriterien angewandt werden, was dann passiert. Und dann geht es ja in dem Stufenprozess weiter.
Rund 1000 Meter unter Tage erläutert Lautsch, wie die Betreibergesellschaft die Arbeiten im Bergwerk zuletzt auf ein Minimum herunterfuhr. Die Belegschaft auf 18 Köpfe reduziert. Sie soll nur die nötigsten Anlagen instand halten. In den Stollen Bohrlöcher verfüllt, Kabelstränge entfernt, Messsonden abgebaut. Die bisher in Gorleben gewonnenen Erkenntnisse sollen im neuen Suchverfahren keine Rolle spielen.
Und dann scheidet Gorleben irgendwann aus oder eben nicht, also so wie jeder andere Standort in Deutschland auch.
Zurück an der Oberfläche schaut Wolfgang Ehmke zu, wie Arbeiter ein stählernes Einfahrtstor aus seiner Verankerung lösen. Als Zeichen der Versöhnung ließ die BGE die Schutzmauer rund um das Bergwerk entfernen. Von dem rund 2 Kilometer langen und bis zu 5 Meter hohen Bollwerk blieb nur ein kleines Segment bestehen.
Wir finden es gut, dass ein Stück dieser Mauer stehen bleibt. Das war auch eine Forderung von uns. Aber als Mahnmal für eine völlig verkorkste Atommüllpolitik in diesem Land.
Ehmke ist langjähriger Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, die sich im Widerstand gegen die Atomanlagen gebildet hat. Die Atomkraftgegner befürchten, dass die in Jahrzehnten geschaffenen Fakten dem Salzstock von Gorleben bei der Endlagersuche eben doch den entscheidenden Vorsprung gegenüber alternativen Standorten verschaffen könnten. Nicht zuletzt, weil bislang rund 1,5 Milliarden Euro in Ausbau und Erkundung des Salzstocks geflossen sind.
Es ist ein Etappenziel erreicht, aber dieses Projekt wird Standby betrieben. Also wir sind das Thema in der Region überhaupt noch nicht los. Und dass man keinen Strich gezogen hat unter Gorleben bei dem Neustart der Endlagersuche, das spricht aus unserer Sicht Bände.
1977 hatten Politiker, nicht Wissenschaftler, den Standort ausgewählt. Nach den Vorstellungen der damaligen niedersächsischen Landesregierung unter dem CDU-Politiker Ernst Albrecht sollte in Gorleben ein nukleares Entsorgungszentrum entstehen, komplett mit Wiederaufarbeitungsanlage, einer Brennelementefabrik sowie einem Zwischen- und Endlager für hochradioaktive Abfälle aus deutschen Mailand. Es gab immer wieder fachliche Zweifel an der Eignung des Standorts und viel Protest. Die Aktivisten im Wendland haben Schienen besetzt und Mist auf Kreuzungen gekippt. Als das größte Manko von Gorleben gilt heute das abgrundtiefe Misstrauen, das in 4 Jahrzehnten des Widerstands gewachsen ist, sagt Miriam Staute. Sie ist Sprecherin für Atompolitik der Grünen Landtagsfraktion in Niedersachsen.
Gorleben ist politisch und gesellschaftlich verbrannt. Und solange Gorleben im Verfahren bleibt, können auch andere Standorte kein Vertrauen entwickeln, dass mit ihnen besser umgegangen wird.
Unter dem Eindruck der Nuklearkatastrophe in Fukushima beschloss der Deutsche Bundestag 2011 mit breiter Mehrheit den endgültigen Ausstieg aus der Kernenergie. Im Streit um das Entsorgungsprogramm war es immer auch um Pro- oder Kontra-Kernkraft gegangen. Weil nun aber mit den Laufzeiten auch die Abfallmengen begrenzt sind, gibt es erstmals eine realistische Chance, das drängende Umweltproblem im Konsens zu lösen. Wenn die letzten Kernkraftwerke wie geplant in 3 Jahren vom Netz gehen, werden etwa 1.900 Transportbehälter vom Typ Castor mit insgesamt rund 27.000 Kubikmetern hochradioaktiver Abfälle zurückbleiben. Der Atommüll besteht überwiegend aus verbrauchten Brennelementen. Sie strahlen noch viele 100.000 Jahre, sind giftig für Mensch, Tier und Umwelt. Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD beschrieb die Entsorgung der nuklearen Hinterlassenschaften in einer Diskussion mit niedersächsischen Aktivisten als enormen gesellschaftlichen Kraftakt.
Und es war die Einsicht aller, dass man das nur zusammen hinkriegt, dass man Respekt braucht voreinander, dass man nur so eben einen Kompromiss findet. Wir können das Zeug leider nicht auf den Mond schießen, ja?
Nach langem Tauziehen hatten sich Bund, Länder, CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne im Juli 2013 darauf geeinigt, dass die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle von vorne beginnen soll. Eine Fachkommission mit Politikern aus Bund und Ländern, Wissenschaftlern sowie Vertretern aus Umweltverbänden, Kirchen, Gewerkschaften und der Wirtschaft arbeitete die Kriterien für die Suche aus. Ihre Empfehlungen mündeten 2017 im sogenannten Standortauswahlgesetz. Darin spricht sich der Gesetzgeber klar gegen den Export ins Ausland und für die Einlagerung in Gesteinsschichten mehrere hundert Meter unter der Erdoberfläche aus.
Das Ziel einer tiefen geologischen Lagerung ist so, dass man diese Abfälle vergessen kann, weil es klar ist, dass unsere Gesellschaft nicht in der Lage sein werden, über den gesamten Gefährdungszeitraum es im Bewusstsein der Gesellschaft zu halten, dass dort Abfälle lagern.
Wolfram König ist Präsident des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit, kurz BFE.
Es ist aber gleichzeitig eben in tiefen geologischen Schichten auch von Vorteil, dass die Wahrscheinlichkeit, dass andere dort dann hineinstoßen in den Bereich, ohne zu wissen, dass dort gefährliche Abfälle liegen, geringer ist als oberflächennahe sowas zu lagern.
Wissenschaftlich, transparent, partizipativ soll das Suchverfahren ablaufen. Auch die Zuständigkeiten wurden dafür gesetzlich neu geregelt. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihren knapp 2000 Mitarbeitern hat dabei den operativen Part inne. Das heißt, die BGE sammelt und bewertet Daten, erforscht Technik und Methoden, baut und betreibt Bergwerke zur weiteren Erkundung und zur Endlagerung. Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit wiederum überwacht das Verfahren, soll zudem von Beginn an die Bevölkerung mit einbeziehen und der Politik im Laufe des Verfahrens immer wieder Vorschläge unterbreiten. Bis zum finalen Standortvorschlag im Jahr 2031 werden sich Bundesregierung und Bundestag 3-mal mit der Endlagersuche beschäftigen und über die folgenden Schritte entscheiden. Aber ist es denn überhaupt denkbar, die Endlagersuche so transparent und auch für Laien so nachvollziehbar zu gestalten, dass am Ende alle einer Entscheidung zustimmen?
Information ist immer etwas top-down. Der eine weiß was und er sagt es dem anderen. Diese Entwicklungsrichtung ist nicht mehr tragfähig, sondern es muss klar sein, dass auch Wissen unterschiedlich verankert sein kann und auch von unten her mit eingespeist werden kann. Nur so glauben wir, dass wir tatsächlich zu einer Öffnung und zu einer Wiedergewinnung von Vertrauen in die Entscheidungsträger kommen,
sagt Klaus Töpfer. Der CDU-Politiker, Jahrgang 1938, war schon einmal Bundesumweltminister und Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Jetzt leitet Töpfer das nationale Begleitgremium aus ausgesuchten, respektablen Persönlichkeiten und per Telefon rekrutierten sogenannten Zufallsbürgern. Ein so zusammengesetztes Gremium gab es noch nie. Es soll den Suchprozess kritisch begleiten. Töpfer und seine Ehrenamtlichen haben sich Akteneinsicht bei der BGE ertrotzt. Sie knüpfen eigene Kontakte zu Wissenschaftlern, auch zu solchen, die mit ihrer Kritik in der nuklearen Fachwelt anecken. Und sie streiten sich mit der Atomaufsicht BfE darüber, ob eine transparente Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe nicht eigentlich ganz anders aussehen müsste.
Sie können sich vorstellen, dass gerade an den Bruchstellen enorme Scherkräfte auftreten, die dazu
auf den Landauf, Landab organisierten Veranstaltungen zur Endlagersuche kommen interessierte Besucher, wie hier in Hannover, nämlich erst nach stundenlangen Vorträgen über die komplexe Ausgangslage und die jeweilige Rolle der Institutionen zu Wort. Asta von Oppen, Aktivistin aus Gorleben, vermutet,
dass eine gewisse Ängstlichkeit seitens der Institutionen herrscht, das Verfahren nicht mehr kontrollieren zu können. Top-down führt dazu, dass man Teil der Bevölkerung verliert. Und in Gorleben haben wir erfahren, wozu das führen kann, dass das ganze Verfahren an die Wand fährt und eben nicht als gemeinsames Projekt begriffen wird, sondern es wieder in Fronten gegeneinander geht.
Den Vorwurf, lieber mit Fakten um sich zu werfen, als Kritik abzufragen, weist BfE-Chef König zurück.
Information ist eine wesentliche Voraussetzung, damit man sich beteiligen kann. Nur wenn ich die Chance habe, wirklich mich in die einzelnen Probleme hereinarbeiten zu können, in einer verständlichen Art aufbereitet, sehr komplexe Fragestellungen, dann bin ich besser in der Lage, mich wirklich aktiv zu beteiligen.
Wolfram König, Präsident des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit. Ihn hören wir gleich nochmal wieder im zweiten Teil unserer Suche nach dem perfekten Endlager für Atommüll. Mitte nächsten Jahres ist es soweit, das große Schaulaufen der Kandidaten, denn dann werden auf einer Konferenz die potenziellen Standorte für ein Atommüllendlager vorgestellt. Naja, ehrlich gesagt, so ein richtiges Schaulaufen ist es nicht, eher das Gegenteil, denn niemand will diesen gefährlichen Müll in seiner Gemeinde haben. Aber noch ist es nicht so weit, noch sind die Wissenschaftler der Bundesgesellschaft für Endlagerung dabei, die ganzen Daten auszuwerten, die sie aus den Bundesländern bekommen haben. Drei Dinge sind dabei wichtig. Erstens müssen die Daten vorurteilsfrei geprüft werden. Zweitens müssen alle denkbaren Szenarien durchgespielt werden, also vom Erdbeben bis zur Eiszeit. Und drittens soll die Auswertung transparent erfolgen, also die Daten sollen zugänglich sein für alle, die es interessiert. Aber genau dieser Punkt ist ein Problem, wie Alexander Budde festgestellt hat.
Also, und hier ist mal so ein Beispiel.
Die Kreisstadt Peine liegt malerisch zwischen Harz und Lüneburger Heide. Ein weitläufiges Bürogebäude ist Hauptsitz der Bundesgesellschaft für Endlagerung. In einem der Büros sitzt Jörg Tietze an diesem Morgen in einer Routinebesprechung mit der Presseabteilung.
Von groben bis ins Detail, von alt zu neu. Ne? Also wir werden nicht nur letzte Berichte zur Verfügung stellen, sondern wir werden auch die vorigen Versionen zur Verfügung stellen.
Also man hat hier diese Einstiegsdokumente und dann hat man aber so ein Methodendokument, mit dem man alle die abholen kann, die dann sofort tiefer einsteigen wollen.
Tietze ist Geologe. Als BGE-Bereichsleiter Standortauswahl koordiniert er die laufende Startphase der Endlagersuche. Dabei untersucht und bewertet die Bundesgesellschaft rund 1,5 Millionen Datensätze, die ihr die geologischen Landesämter sowie weitere Behörden der Länder und des Bundes zugeliefert haben. Bohrprogramme sind extrem kostspielig. Vergleichbar viele Explorationsdaten über die tektonischen, bergtechnischen und hydrogeologischen Begebenheiten liegen folglich in Gebieten vor, wo Unternehmen nach Bodenschätzen suchten. Tietze.
Insofern sind wir natürlich in Bereichen, wo die Industrien bevorzugt nach Ressourcen gesucht haben, etwas besser gestellt mit richtigen Messdaten und Bohrinformationen. Das gilt eben halt insbesondere für den Norden Deutschlands und eben halt auch ein bisschen für den Süden Deutschlands. Stichwort Erdöl, Erdgas. Aber was jetzt auch ein bisschen dazu kommt, ist die Geothermie. Die bohrt ja auch ganz kräftig.
International streiten Fachleute über die Frage, welches Gestein sich wohl am besten für die Endlagerung von Atommüll eignet. In Finnland wird eine Anlage in Granit errichtet. Die Schweiz und Frankreich erkunden Standorte in Tongestein. In Deutschland gab es bislang eine Präferenz für Salzgestein. Das Standortauswahlgesetz fordert nun aber einen ergebnisoffenen Vergleich der drei Gesteinsarten mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. Salzgestein ist nördlich der Mittelgebirge zu finden. Tongestein überwiegend in Norddeutschland sowie im Grenzgebiet zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Auch über die Verteilung der kristallinen Vorkommen, überwiegend im Raum Dresden und im Schwarzwald sowie im Nordwesten Bayerns, gibt es hinreichende Erkenntnisse, sagt Tietze. Aber
wir haben noch niemals Kristallin so richtig durchbohrt oder durchmessen. Die anderen Eigenschaften, wie zum Beispiel, ist der Kristallin dicht oder hat er Risse? Und wenn ja, in welcher Ausprägung, in welcher Richtung bevorzugt, das wissen wir alles weniger, aber das müssen wir wissen, um das für ein Endlager zu bewerten.
Mitte kommenden Jahres will die BGE zu einer sogenannten Teilgebietekonferenz einladen. Dort will sie all jene Gebiete in Deutschland präsentieren, die aufgrund der geologischen Verhältnisse überhaupt für eine nähere Betrachtung in Frage kommen. Die Geowissenschaftler müssen bei ihrer Auswahl die gesetzlich vorgegebenen Kriterien einhalten. Im Animationsfilm des BFE wird deutlich, worum es geht.
Gebiete, deren Untergrund beschädigt oder gefährdet ist, kommen als Endlagerstandort nicht in Frage. Damit werden Gegenden mit tiefreichenden Bergwerken und Regionen, in denen Vulkane aktiv waren oder die Gefahr von Erdbeben besteht, ausgeschlossen. An geeignete Standorte werden Mindestanforderungen gestellt. 300 Meter Gestein sollen zum Beispiel das Endlager von der Erdoberfläche trennen.
Ein transparentes wissenschaftliches Verfahren setzt voraus, dass die einzelnen Verfahrensschritte in ihrer Entstehung anhand der dokumentierten Daten und Methoden für alle nachvollziehbar sind. Die interessierte und fachliche Öffentlichkeit muss vor allem auch die Interpretation der Fakten kritisch überprüfen können. Doch da gibt es ein Problem. Die BGE analysiert und bewertet für ihren ersten wegweisenden Zwischenbericht Explorationsdaten, die mit Rechten Dritter behaftet sind. In vielen Fällen haben private Unternehmen die Daten erhoben und sie wollen die Bodenschätze, die sie im Untergrund vermuten, irgendwann auch ausbeuten. Wie alle Informationen sind die Daten Geld wert. Und sollte die Bundesgesellschaft sie öffentlich machen, sähe sich die BGE womöglich mit horrenden Schadensersatzforderungen konfrontiert.
Unser Problem ist tatsächlich, dem Veröffentlichungsanspruch gerecht zu werden, der natürlich damit zu tun hat, dass die Glaubwürdigkeit eingeschränkt würde, wenn wir entsprechende Vorschläge machten und nicht dokumentieren könnten anhand vollständiger Datengrundlagen, wie wir zu diesen Entscheidungen gekommen sind.
BGE-Geschäftsführer Stefan Stutt fürchtet, dass ein Zwischenbericht mit geschwärzten Daten in der öffentlichen Wahrnehmung kaum überzeugen würde. Stutt fordert die Politik auf, unverzüglich für eine rechtliche Grundlage zu sorgen. Laut Standortauswahlgesetz müssen Daten bereitgestellt werden, wenn öffentliche Belange überwiegen. Doch das lässt Spielraum für Interpretationen. Das nationale Begleitgremium fordert daher, die Beweislast umzukehren. Andernfalls, so prophezeit NBG-Chef Klaus Töpfer,
wir werden von vornherein massive Gegenkräfte haben. Wir werden von vornherein die Verdächtigung nicht los, dass da etwas zu verbergen sein könnte.
Notfalls müsste der Staat Entschädigungen an Firmen zahlen, die Ansprüche stellen. Die Daten seien nämlich von größter Bedeutung, wenn es darum geht, das Vertrauen der Menschen in das Suchverfahren wiederherzustellen.
Wir haben auch andere Vorschläge gemacht. Wenn sie geheim gehalten werden sollen, dann können wir doch vereidigte Sachverständige haben, die in unserem Auftrag diese Daten zur Kenntnis nehmen und sagen, deren Interpretation ist so richtig erfolgt oder nicht. Dann sind es aber Menschen unseres Vertrauens, die wir da hineinschicken. Das ist nicht Misstrauen gegenüber anderen, aber es ist die Aufnahme von Zweifeln Dritter.
An Zweifeln Dritter ist kein Mangel. Jochen Stey von der atomkritischen Organisation Ausgestrahlt wirft der Bundesgesellschaft für Endlagerung vor, die Betroffenen vor vollendete Tatsachen zu stellen, wenn die BGE Mitte 2020 ihre erste Eingrenzung der in Frage kommenden Gebiete präsentiert.
Jetzt wird gesagt, nächstes Jahr, wenn dieser Bericht vorliegt über die Teilgebiete, dann beginnt die echte Beteiligung. Ja? Dann gibt es also diese Konferenzen überall und dann können die Leute mitreden. Die eine Kritik daran ist, man kann dort viel reden in diesen Konferenzen, aber man hat nichts zu sagen. Es gibt nicht wirkliche Mitbestimmungsrechte und Mitgestaltungsrechte. Und das zweite Problem ist wirklich, dass alle wesentlichen Dinge sind längst festgelegt. Es ist festgelegt, es gibt eine geologische Tiefenlagerung, es sind die Gesteine festgelegt, es ist das Suchverfahren festgelegt, es sind die Institutionen festgelegt und zum Beispiel auch die Kriterien, nach denen nun diese verschiedenen Standorte miteinander verglichen werden.
BFE-Chef König spricht von haltlosen Vorwürfen und Interpretationen, die dem Geist des 2017 gestarteten Verfahrens zuwiderlaufen. Die Kommission, deren Empfehlungen mit der Novellierung des Standortauswahlgesetzes 2017 umgesetzt wurden, habe die unterschiedlichen Entsorgungsoptionen umfassend geprüft. Die Betroffenen würden auch nicht vor vollendete Tatsachen gestellt, sondern zu einem sehr frühen Zeitpunkt beteiligt, noch bevor erste Entscheidungen getroffen werden. Zudem könnten Bewohner der betroffenen Gebiete sowie Umweltverbände das Auswahlverfahren und die Bescheide des BFE im weiteren Verlauf vor dem Bundesverwaltungsgericht überprüfen lassen.
Das, was wir derzeit erleben, ist, dass diejenigen, die sich mit dem Thema überhaupt beschäftigen, selber aus einer intensiven Auseinandersetzung in der Regel kommen, wo Schwarz-Weiß, Gut-Böse klar zu identifizieren war. Wir haben es aber mit einer völlig veränderten Situation zu tun. Der Gesetzgeber hat sich in diesem zutiefst demokratischen Verfahren entschieden, mit sehr breiter Mehrheit diesen Weg festzuschreiben, der einen Ausgleich beinhaltet.
Die Zeit drängt, denn gegenwärtig befinden sich fast alle hochradioaktiven Abfälle in Zwischenlagern. 26 Kastoren aus den Wiederaufarbeitungsanlagen in Sellafield und La Hague stehen noch aus. Sie sollen bundesweit auf 4 Standorte bei Kraftwerken verteilt werden und nicht mehr ins zentrale Zwischenlager Gorleben rollen.
Sie können kein Endlager ersetzen. Und es ist natürlich so, dass die Gemeinden vor Ort und die dort Lebenden einen Anspruch darauf haben, dass diese Zwischenlager sich auch nicht zu gefühlten Endlagern entwickeln.
Vor diesem Hintergrund hält König auch die Querschüsse von Landespolitikern für wenig hilfreich, wenn sie etwa wie in Bayern in ihrem Koalitionsvertrag ganze Regionen als Endlagerstandorte ausschließen und sich dabei nicht auf geologische Kriterien, sondern auf den Heimatschutz berufen.
Alexander Budde und die schwierige Suche nach dem optimalen Mülleimer für die radioaktiven Reste aus den deutschen AKW.